Die erste Hälfte des Jahres 2020 ist abgelaufen und vor einem halben Jahr hätten wir uns sicherlich nicht vorstellen können, wie das jetzt ausgesehen hat. Warum sage ich das? Ich wollte uns heute nochmal die Jahreslosung vorstellen. Die hängt im Übrigen da drüben an der Wand aus. Wir finden sie in Markus 9, Vers 24. Da sagt der Vater eines Kindes, das einen bösen Geist hatte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Mich hat diese Jahreslosung damals schon gleich angesprochen, weil so ähnlich habe ich auch davor schon gebetet. Ich kann von mir nicht sagen, dass ich immer voll Glaubens bin. Ich muss manchmal bekennen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Man kann auch sagen, hilf mir heraus aus meinem Kleinglauben. Wenn ich für nahe Verwandte bete, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, dann muss ich sagen, ich bete nicht jedes Mal voll Glaubens. Wenn es um andere Dinge geht, dann tue ich das auch nicht immer. Und ich muss mir immer wieder bewusst machen, dass Gott ja mein Bestes will in allen Situationen und dass Gott die Macht hat, Dinge zu verändern und zu helfen. Das ist aber nicht ganz so einfach. Wir haben ja letzten Sonntag auch die gute Predigt von Niklas gehört. Manchmal müssen wir Dinge, die Gott uns nicht gibt, um die wir gebeten haben, annehmen. Und dann glauben, dass Gott das Beste für uns will und das Beste auch daraus macht. Wenn wir die Begebenheit lesen, die um diesen Vers herum in der Bibel steht, dann stellen wir fest, dass Jesus den Sohn dieses Vaters gesund gemacht hat. Das ist doch eine tolle Sache und das macht uns Mut. Denn vor Gott können wir ehrlich sein. Wir können zugeben, dass wir nicht immer so fest und so stark im Glauben sind, wie wir sein sollten. Vor Gott dürfen wir ehrlich sein. Wir wollen aufstehen und Gott danken. Ja, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken für diesen Tag, auch für diesen Gottesdienst. Du siehst, wie wir hier versammelt sind und wir bitten darum, dass du unseren Glauben stärkst, den Glauben an deine Macht, an deine Größe, den Glauben daran, dass du uns recht führst, einen jeden von uns und auch unsere Gemeinde. Du willst das Beste für uns alle und auch für uns als Gemeinde, denn du bist der liebende Gott und dafür danken wir dir. Und du bist der rettende Gott und wir bitten dich auch, dass das weiterhin geschieht in unserer Mitte, dass sich Menschen retten lassen, indem sie an dich glauben. Und wir bitten darum, dass das in Verden, auch in anderen Gemeinden geschieht, in Deutschland und in aller Welt. Wir bitten auch besonders, dass du die Gottesdienste behütest, die in islamischen Ländern stattfinden. Oft werden es nur kleine Kreise sein, auch in Asien, wo in manchen Ländern Verfolgung herrscht. Wir bitten darum, dass du die Gottesdienste besonders behütest. Und wir danken dir jetzt, dass du unter uns sein willst, und loben und preisen deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir singen das erste Lied, oder nein, das stimmt gar nicht. Schön wäre es, wenn wir das könnten, das wird aber noch wieder passieren, da bin ich zuversichtlich. Wir hören auf das erste Lied, wenn du sprichst. Das Lied betont die Macht und die Größe Gottes. Wenn Gott spricht und etwas tun will, dann geschieht das auch. So hat er die ganze Welt geschaffen, so sind auch Wunder geschehen zur Zeit des Alten Testaments, zur Zeit des Neuen Testaments und auch heute kann Gott Wunder tun. Seine Macht ist groß und auch seine Liebe zu uns allen. Ja, ich heiße euch nochmal alle herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Ich sehe, Gäste sind heute nicht anwesend. Dann möchte ich allen gratulieren, die Geburtstag hatten oder heute haben. Und zwar waren das Sabine, Tanja, Nadja, Kerstin und Emanuel. Und von den Kindern Henning und Jona. Allen, die Geburtstag hatten, möchte ich ein Wort sagen aus dem Psalm 16, den Vers 8. Da heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Ja, dann weise ich auf das Missionsopfer hin. Das kann nachher außen in das Behältnis eingelegt werden. Das ist ja bestimmt für Bechnam Mikael, für Ulrike Müller und für das Ehepaar Kohnen in Argentinien. Die Kohnens haben im Juni einen Rundbrief geschickt. Da ist es so, dass die Corona-Infektionswelle, der Höhepunkt wurde für Ende Juni erwartet. Und die Gemeindearbeit ist dann noch übers Internet gelaufen, also es gab noch keine normalen Gottesdienste. Der Bruder Kohnen ist ja auch tätig für und an einer Bibelschule dort. Und dort hat sich ergeben, dass sich mehr Studenten dann eingeklinkt hatten in die Kurse. Man konnte also merken, dass Corona in mancher Hinsicht auch was Positives dann mal haben kann, also mehr Teilnehmer an den Bibelschulkursen. Und die Bibelschule hat sich da wohl vorgenommen, in Zukunft mehr Kurse online anzubieten. Ja, das ist so ein kleiner Bericht von Geschwistern Kohnen. Ja, wer Gebetsanliegen hat, kann sich natürlich weiterhin an Hildebrands wenden und Gebetsanliegen weitergeben oder natürlich auch an die Gemeindeältesten. Das war's in Sachen Bekanntmachung. Wir werden jetzt zwei Lieder hören, die Gott loben und preisen sollen. Das erste Lied drückt aus, dass wir Gott vertrauen können und es drückt auch aus, dass wir in ihm Geborgenheit finden für unser Leben. Das erste Lied heißt Schütze mich Gott.
Liebe Gemeinde, wir wollen heute über das Beten nachdenken. Es geht um das Thema Gebet. Gebet ist wichtig, da sind wir uns alle einig. Kein Christ würde sagen, Beten ist schlecht oder hat keinen Sinn. Das wird ja gar nicht mit unserem Glauben vereinbar sein. Und doch erleben wir, dass unser Gebet häufig uns kraftlos erscheint. Ja, da bete ich immer das Gleiche. Es sind wichtige Sachen, für die ich da bete, für meine Familie, für meine Anliegen und so. Aber das mache ich ja nun auch schon seit Jahren und immer das Gleiche. Und das ist so ein Rotieren irgendwie. Wirkt das kraftlos, ermüdend ist das. Und ich bete viel für meine eigenen Probleme. Ist ja auch wichtig für mich irgendwie, ja. Und auch hilft mir das in gewisser Weise, das so von meiner Seele dann loszubeten. Auf der anderen Seite merke ich, wie ich so im eigenen Saft schmore. Es geht immer um mich, meiner, mir, mich. Der Herr segne uns. Und irgendwie engt das meine Sicht schon ein. Also Gebet theoretisch richtig, wichtig und toll, aber in der Praxis leider kraftlos. Kraftloses Gebet. Interessanterweise, die Bibel weiß davon nichts, vom kraftlosen Gebet. Wenn wir da reinschauen, da sehen wir, die in der Bibel entfalten Gebet, Beten eine immense Kraft. Da steht Mose auf dem Berg und bittet für den Sieg. Und unten im Tal erringt Israel den Sieg über seine Feinde. Da ist eine monatelange Dürre, und der Prophet Elia hebt seine Hände zu Gott und betet und auf einmal fängt es an zu regnen. Da steht Jesus am Grab von Lazarus, ja, und sagt gar nicht, ich bitte dich, sondern er sagt, Gott, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und da kommt Lazarus heraus. Da fragt man sich ja, was mache ich falsch? Ja, was mache ich falsch, wenn ich mir sowas lese? Ja, da ist der Mose, der schrieb Geschichte, Elia lässt es regnen, Jesus lässt die Toten auferstehen und mein Gebet dreht sich im Kreis. Wie können wir das schaffen, dass unser Gebet auch Kraft entfaltet? Mit dieser Frage lesen wir heute den Bibeltext, den Predigttext aus Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Das ist ein Gebet, was die Gemeinde gesprochen hat und was große Kraft entfaltet hat. Und das wollen wir uns anschauen und davon lernen für unser Gebet. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Da heißt es hier: Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Also die mussten vor dem Hohen Rat erscheinen. Das ist das Parlament der Juden, kann man sagen. Und dieses Parlament hat ihnen deutlich gemacht, ihr müsst aufhören, über Jesus zu reden. So geht das nicht, dass ihr hier einfach evangelisiert und verkündigt, damit müsst ihr aufhören. Johannes und Petrus sagen eben, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch, wir machen weiter. Und dieses Parlament spricht eben die letzte Warnung aus und sagt, also wenn wir euch da nochmal erwischen, dann müsst ihr ins Gefängnis. Daher kommen Petrus und Johannes und sie gehen nun zur Gemeinde, erzählen das, was sie da gehört haben vom Hohen Rat. Und jetzt heißt es hier in Vers 24 weiter, darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Wahrscheinlich war es so, dass einer gebetet hat und die Gemeinde hat sich dann einmütig hinter dieses Gebet gestellt. Folgendes haben sie gebetet. Herr, du hast Himmel und Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die Menschen im Land vergebliche Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Tatsächlich haben sie sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Bevollmächtigten, den du zum Retter bestimmt hast. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Aber sie konnten ja nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorherbestimmt hattest. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei, strecke deine Hand aus und heile Kranke. Und lass staunend erregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Als sie geendet hatten, da bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Wir lesen hier, wie die Gemeinde betete und dann bebte die Erde, heißt es im letzten Vers. Ja, der Heilige Geist erfüllte sie und sie hatten plötzlich keinerlei Angst mehr, sondern gingen raus und verkündigten die frohe Botschaft von Jesus. Ein Gebet, das Kraft entfaltet hat. Und wir fragen uns, woher kam diese Kraft aus dem Gebet? Und die Antwort darauf ist erstaunlich einfach. Und zwar lautet sie, die Gemeinde verband ihr Gebet mit der Bibel. Wir werden uns das gleich genauer anschauen. Ihre Formel, ihre Erfolgsformel lautete, Gebet plus Bibel gleich geistliche Kraft. Wir schauen uns das Gebet mal an. Ab Vers 24 ist das ja bei uns, hier aufgeschrieben in der Apostelgeschichte. Da beginnen sie ja und sagen, Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Das ist fast ein genaues Zitat aus Psalm 146, Vers 6. So ein bisschen abgewandelt, aber vom Sinn her genau das. Das heißt, sie starten ihr Gebet, indem sie einen Psalm zitieren. Anschließend geht es dann weiter und sie zitieren wörtlich Psalm 2, die Verse 1 bis 2. Sie leiten das ein in Vers 25 und sagen, durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen. Doppelpunkt. Und jetzt kommt ein direktes Zitat aus Psalm 2. Was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die Menschen im Land vergebliche Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Sie stellen also in diesem Psalm ihrem Gebet voran und dieser Psalm gibt dann auch die Richtung des ganzen restlichen Gebetes vor. Also sie orientieren sich daran, lassen sich davon inspirieren. Die Gemeinde überträgt diesen Psalm auf ihre aktuelle, konkrete Situation. Vers 27, tatsächlich haben sie sich hier in Jerusalem verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Bevollmächtigten, den du zum Retter bestimmt hast. Herodes und Pontius Pilatus, Menschen aus den fremden Völkern und Menschen aus dem Volk Israel. Ja, also genauso wie du es im Psalm 2 vorhergesagt hast, die Völker toben, und die Mächtigen schmieden ihre Pläne. Genauso ist das hier bei uns. Der Pilatus schmiedet seine Pläne, der Herodes tobt. Ganz genau, wie du es vorhergesagt hast in dem Psalm. Aus dem Psalm 2 weiß die Gemeinde, dass dieses Toben und dieses Pläne-Schmieden von Herodes und Pilatus vergeblich sein wird. Und mit dieser Zuversicht beten sie dann weiter. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen. Gib uns deinen Dienern und Dienerinnen die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei, strecke deine Hand aus und heile Kranke. Und lass staunend erregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Auch hier leitet der Psalm das Gebet. Ja, sie beten nicht jetzt so instinktiv, vielleicht: Mensch, hilf uns, dass wir hier jetzt nicht ins Gefängnis kommen oder lass Pilatus tot umfallen, sondern sie beten dafür, dass sie Jesus verkünden können, für den Mut, ja, damit das geschieht, was im Psalm 2 vorhergesagt ist, dass der Gesalbte Gottes bekannt wird in aller Welt. Wir sehen also hier, die Gemeinde betet nach den Leitlinien eines Bibeltextes. Sie nehmen sich einen Bibeltext vor und nehmen ihn als Richtschnur, stellen ihn erstmal voran und dann übertragen sie ihn auf die eigene Situation. Ja, sie nehmen die Verheißung und die Kraft, die in diesem Bibelvers steht, und lassen sich dadurch stärken. Und auch die Bitten, die sich dann anschließen, orientieren sich immer wieder an diesem Bibelvers, immer wieder einen Rückbezug auf Psalm 2. Sie beten für Mut, ja, nicht dafür, aus der Situation herauszukommen, sondern sie sagen, ja genau, diese Situation ist von dir so vorhergesehen und unsere Aufgabe gemäß Psalm 2 ist nun, mutig zu verkünden. Und für diesen Mut beten wir. Also sie beten nicht nach dem eigenen Willen, sondern nach dem Willen Gottes, wie er sich in diesem Bibelvers zeigt. Die Bibel belebt unser Gebet. Ja, das ist das Zeugnis dieses Textes, wenn es hier in Vers 31 dann heißt, als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Die Erfolgsformel der Gemeinde war simpel. Gebet plus Bibel gleich geistliche Kraft. Das kann man auch erklären. Das hat einfache Gründe, warum das so ist, warum diese Formel gilt. Die Bibel enthält ja die Worte Gottes. Und folglich gibt die Bibel den Willen Gottes wieder. Gott schreibt in seinem Wort, was er möchte, was er von uns will. Wenn wir diese Worte aufnehmen, ja, beten, hören, dann schafft das eine Verbindung zu Christus. Und schließlich atmet die Bibel den Heiligen Geist. Die Bibel ist vom Heiligen Geist inspiriert, eingehaucht. Und das heißt, wo immer wir die Bibel hervornehmen, da atmet uns der Heilige Geist sozusagen direkt an. Und das alles macht unser Gebet kraftvoll. Wenn ihr euch mal vorstellt, Ihr betet gemäß des Willen Gottes. Ihr betet genau das, was Gott will. Ihr betet aus einer tiefen Verbindung mit Jesus heraus. Ihr spricht eure Gebete in dem Wissen, Jesus ist jetzt bei mir und er ist mit mir tief verbunden. Und eure Gebete geschehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und euch das mal so vorstellt, ja, das ist logisch, dass so ein Gebet Kraft entfaltet. Ja, es ist nicht verwunderlich, dass dann die Erde wackelt. Ja, da vielleicht real, bei uns dann sprichwörtlich, sinngemäß. Also nochmal, wir müssen uns die Frage stellen, wie bete ich dann im Willen Gottes? Wie bin ich mit Christus verbunden? Wie bete ich in der Kraft des Geistes? Diese drei Dinge, die mein Gebet kraftvoll machen. Wie mache ich das? Die Antwort auf alle drei Fragen ist immer gleich. Ja, indem ich mein Gebet mit der Bibel verknüpfe. Ja, dann bete ich nach dem Willen Gottes. Ich bin mit Christus verbunden. Ich bete aus der Kraft des Heiligen Geistes. Wollen wir uns das nochmal verinnerlichen und das einzeln durchgehen? Die Bibel richtet meine Gebete auf Gottes Willen hin aus. Wenn ich ohne Bibel bete, ja, also einfach das, was mir so auf dem Magen liegt, ja, dann ist das schon gut. Ich möchte das nicht jetzt abwerten und sagen, das soll man nie machen. Ja, es gibt eine Zeit dafür, dass man einfach mal das rauslässt, was einen so beschäftigt vor Gott. Aber wenn ich das ausschließlich mache, dann besteht die Gefahr, dass unsere Gebete immer nur unseren eigenen Willen ausdrücken. Ja, Herr, gib mir das, mach das, löse bitte dieses kleine Problem, ne, mach mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ohne Bibeltext hätte die Gemeinde wohl für Schutz gebeten oder dass Herodes tot umfällt oder was auch immer. Aber wenn die Bibel unser Gebet leitet, ja, dann werden unsere Gebete so ausgerichtet, dass sie den Willen Gottes beten. Nicht nur meinen eigenen Willen, sondern ich kriege Impulse. Was möchte Gott? Und bete in diese Richtung. Wer so von der Bibel aus betet, der bleibt immer im Willen Gottes. Und dann gilt die Verheißung aus 1. Johannes 5, Vers 14, wo es heißt, wenn wir um etwas bitten, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört Gott uns. Ja? Anhand der Bibel, nach Gottes Willen, dann hört Gott uns. Eine Verheißung. Als zweites, die Bibel verbindet mich mit Christus. Jesus ist ja immer bei uns. Er ist bei uns alle Tage bis zum Ende der Welt, sagt er. Aber das empfinden wir oft nicht so. Wir fühlen uns getrennt von Jesus. Wir denken, Gott ist nicht da. Und dann erscheinen uns unsere Gebete kraftlos. Wir denken, ich rede hier einfach so vor mich hin. Ich mache irgendwelche Selbstgespräche und das geht nur bis zur Zimmerdecke. In der Gemeinde ist ja okay, da geht's noch einigermaßen höher, aber bei meinem ist die Decke bei 1,90, ist Schluss und weiter geht's nicht. Da empfinden wir unsere Gebete also als kraftlos. Aber dann fange ich vielleicht nicht in so einer Stimmung an zu beten, sondern beginne mit Matthäus 28, Vers 20, wo Jesus sagt, siehe, ich bin immer bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt. Wir beginnen mit diesem Bibelvers und lassen den zunächst einmal auf uns wirken und sagen, Jesus, danke, dass du gegenwärtig bist. Wir spüren, wie Jesus da ist. Und wenn wir das machen, dann bekommen unsere Gebete eine ganz neue Dimension. Dann sind wir mit Jesus verbunden, weil seine Worte in uns leben. Und dann gilt die Verheißung aus Johannes 15, Vers 7. Wo Jesus sagt, wenn ihr mit mir vereint bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, dann könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es bekommen. Ja. Mit mir vereint, die Worte von mir sind in euch lebendig, das heißt, ihr denkt daran, ihr habt sie in eurem Herzen, ihr könnt um alles bitten, der Vater wird es euch geben. Schließlich öffnet uns die Bibel für den Heiligen Geist. Ja, wiederum gilt, wir müssen da nichts herbeibeschwören. Genauso wie Jesus bei uns ist, ist der Heilige Geist in uns. aber eben oft gedämpft. Wir denken nicht dran, anderes überlagert den Geist in uns. Und so kann der Geist nicht unsere Gebete prägen, wie er das gerne möchte. Doch in 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, die Heilige Schrift ist vom Geist Gottes eingehaucht. Ja, der Heilige Geist hat jedes Schriftwort inspiriert. Bedeutet, wo ich die Bibel lese, wo ich verstehe, was das Wort Gottes mir sagt, wo ich es in meinem Herzen aufnehme, da weht der Heilige Geist. Da ist der Hauch des Geistes Gottes gegenwärtig. Und wenn wir die Bibel mit dem Gebet verbinden, dann haucht die Bibel unseren Gebeten den Heiligen Geist ein. Dann können wir sagen, wir beten in der Kraft des Heiligen Geistes. Das Gebet der Gemeinde besaß enorme Kraft. Wenn wir uns das durchdenken, ist das auch nicht verwunderlich, denn sie baten gemäß des Willen Gottes, sie waren verbunden mit Jesus und sie beteten aus der Kraft des Heiligen Geistes. Logisch, dass so ein Gebet voller Kraft steckt. Wie haben sie das gemacht? Ganz einfaches Geheimnis. Sie haben Bibel und Gebet verknüpft. Also die Bibel belebt unser Gebet. Und ich möchte euch jetzt drei Vorschläge machen, wie ihr das im Alltag, in eurem Gebetsleben konkret anwenden könnt. Also drei praktische Tipps, wo ihr mal überlegen könnt, passt das für mich, passt das in mein Gebetsleben mit hinein? Vorschlag Nummer 1. Verbinde deine tägliche Bibellese mit dem Beten. Ja, viele von uns beten ja regelmäßig in der Bibel. Und die Bibel, zumindest in den allermeisten Ausgaben, ist ja in verschiedene Abschnitte geteilt. Und nach jedem Abschnitt halten wir inne, lesen nicht gleich den nächsten, sondern machen eine Pause und fragen uns, was hat mich jetzt in diesem Abschnitt besonders angesprochen? Und daraus formst du dann ein Gebet. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Du liest, wie Jesus in ein Dorf kommt und dort heilt er einen Blinden. Das liest du, diesen Abschnitt, 5, 6 Verse. Dann hältst du inne und überlegst und sagst, ich muss jetzt gerade an meine kranke Schwester in der Gemeinde denken. Ja, und ich form daraus ein Gebet und sage, Herr Jesus, ich preise dich dafür, dass du diesen Blinden geheilt hast vor 2000 Jahren und ich muss jetzt gerade an meine Glaubensschwester in der Gemeinde denken, die hat auch eine schwere Krankheit und ich sehe, dass dir nichts unmöglich ist. Du hast diesen Blinden einfach so geheilt und ich möchte dir das hinlegen und bitten, dass du auch dort eingreifst und sie stärkst und ihr Kraft gibst, entweder durch diese Krankheit hindurchzukommen oder auch Kraft gibst, sie zu heilen. Ja, dass ihr diese Verbindung schafft von eurem Bibeltext in den Alltag durch ein konkretes Gebet. Oder anderes Beispiel, ihr liest da einen Abschnitt aus den Briefen und der Apostel Paulus sagt zu den Philippern, ordnet euch einander unter, ja, wie es der Ehrfurcht Christi entspricht. Und ihr haltet inne nach diesem Abschnitt und sagt, Mensch, das habe ich letzte Woche nicht gemacht. Ich hatte da ein Gespräch mit einem Bruder aus der Gemeinde und dem bin ich da einfach über den Mund gefahren. Ich war da schlecht drauf und das war nicht so gut. Und ihr betet eben auf Grundlage dieses Bibeltextes und sagt, Herr Jesus, ich muss bekennen, ich habe mich letzte Woche da nicht untergeordnet. Und ich möchte dich bitten, dass du mich erneuerst in meinem Herzen. Und ich möchte dich bitten, wenn ich nächste Woche meinen Bruder deswegen nochmal anspreche, dass du mir da die richtigen Worte gibst und dass du die Situation bereinigst. Also die Bibeltexte geben euch quasi Gebetsanliegen. Das hat großen Vorteil, nämlich ihr verbindet die Bibeltexte, die vor 2000 Jahren oder 3000 Jahren geschrieben wurden, mit eurer aktuellen Situation. Ja, vor 2000 Jahren hat Jesus einen Blinden geheilt und ihr betet heute für eure kranke Glaubensschwester. So holt ihr die Bibel in euren Alltag durch das Gebet. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass ihr nicht immer das Gleiche betet. Ja, denn die Bibeltexte geben euch ja ganz unterschiedliche Themen und Aspekte vor. Beim einen Text, da fangt ihr an zu danken und dankt Gott für das Gute, was ihr habt. Ein zweiter Bibeltext regt euch zur Fürbitte an, vielleicht für jemanden, der krank ist. Ein dritter Text fordert euch auf, Buße zu tun. Und bei einem vierten beginnt ihr Lobpreis zu machen. Also ihr betet nicht immer das Gleiche, sondern das Gebet wird vielfältig durch diese Methode. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei. Betet an biblischen Gebeten entlang. In der Bibel habt ihr ganz viele unterschiedliche Gebete, unzählige. Ja, Mose hat gebetet, Elia, dann sind natürlich die Psalmen 150 Gebete. Die Apostel haben viele Gebete gesprochen. Also es gibt da unzählige Gebete in der Bibel. Man kann so ein Gebet sich vornehmen und es als einen persönlichen Leitfaden nehmen, sich daran sozusagen entlanghangeln und sein eigenes Gebet entwickeln. Zum Beispiel berichtet Paulus im Philipperbrief von einem Gebet, was er über die oder für die Gemeinde spricht. Da heißt es in Philipper 1, die Verse 9 und 10, da sagt er, ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Ja, da sagt Paulus, so bete ich für euch, liebe Gemeinde in Philippi. Und ihr nehmt dieses Gebet als einen Leitfaden, eine Vorlage und entwickelt daraus eure eigenen Gebetsanliegen. Also zum Beispiel sagt ihr, ja Herr, lass meine Liebe immer reicher werden, wie Paulus das hier sagt. Ja, sie soll wachsen an Einsicht und Verständnis. Ich möchte dich, Gott, mehr verstehen. Ich möchte verstehen, wie du handelst, warum du in bestimmten Situationen etwas zulässt, damit ich dich lieben kann. Bitte schenk mir da Einsicht und hilf mir auch, meinen Glaubensbruder oder meine Familienangehörigen zu verstehen, dass ich sie lieben kann, trotz ihrer Fehler. Paulus spricht hier vom jüngsten Tag, dass er betet, dass die Gemeinde in Philippi dort rein ist. Und wir nehmen das als Anliegen und sagen, Herr, ich möchte dir meine Schuld bekennen und bitten, dass du mich reinigst, damit ich rein vor dir stehen kann am Tag des Gerichtes. Also, dass wir solche biblischen Gebete nehmen und uns daran orientieren. Und schließlich, dritter Vorschlag, vertieft euch in einen Bibeltext. Bibeltexte geben uns nicht nur Gebetsimpulse, ja, sondern sie können auch die Gebetsatmosphäre, in der wir beten, formen. Und gerade die Visionen und Erscheinungen von Gott in der Bibel eignen sich dafür grandios. Also ein Beispiel, ich möchte einfach mal meine persönlichen Anliegen vor Gott bringen. Ich habe meine Gebetsliste, aber ich bin noch so gestresst vom Alltag, alles ist hektisch. Und ich möchte nicht, oder ich ratter, würde das einfach so runterrattern, noch so in meinen Gedanken. Aber ich mache es diesmal anders, sondern ich beginne mit Jesaja 6, einer Vision, wo Jesaja im Tempel steht. Und diesen Text lese ich mir in Ruhe durch und lasse ihn auf mich wirken. Und vor meinem inneren Auge entsteht diese Vision, die Jesaja hatte, von Neuem. Da steht Jesaja im Tempel und er sieht auf einem gewaltigen Thron Gott sitzen. Und der Saum seines Gewandes füllt den ganzen Tempel, heißt es dort. Mächtige Engelswesen haben sich um den Thron postiert. Und sie rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und ich vertiefe mich in diesen Text und male mir das aus, wie ich dort vorm Tempel stehe und diesen Thron sehe und diese Engelswesen und höre, wie sie rufen, heilig, heilig, heilig. Und dann entsteht in mir eine Atmosphäre, dass ich Gott wahrnehme, dass ich bewusst in der Gegenwart Gottes stehe. Und von dieser Atmosphäre dann, oder in dieser Atmosphäre, fange ich dann an, meine Gebetsanliegen ihm vorzutragen. Das wird dann ein ganz anderes Gebet, als wenn ich die einfach nur so daher rattere. Kraftvoll beten, geht das, haben wir uns heute gefragt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, ja, das geht. Und zwar mit aufgeschlagener Bibel. Die Bibel richtet mein Gebet nach Gottes Willen aus. Sie verbindet mich mit Jesus und sie atmet den Heiligen Geist. Ja, und es ist ja offensichtlich, wenn ein Gebet nach dem Willen Gottes ausgerichtet ist, wenn ich verbunden bin mit Jesus und wenn ich aus der Kraft des Geistes Gottes bete, dann wird mein Gebet kraftvoll. Das ist klar. Und darum lautet die oder eine Erfolgsformel für kraftvolles Gebet: Gebet plus Bibel gleich geistliche Kraft. Und dann haben wir uns drei Möglichkeiten angeschaut, drei Vorschläge. Ihr könnt das anders machen, ihr könnt das abwandeln, aber drei Vorschläge, wie ihr das einbauen könnt in euer Gebetsleben. Und die wiederhole ich nochmal kurz. Verbindet euer Bibellesen mit Beten. Ja, dass ihr nach jedem Abschnitt, wo ihr Bibel lest, innehaltet, guckt, was gibt mir das für ein Gebetsanliegen vor, und dann betet ihr entsprechend des Bibeltextes. Ihr könnt euch auch ganz gezielt, zweiter Vorschlag, biblische Gebete vornehmen und die Anliegen, die dort sind, auf euch übertragen, sodass ihr inspiriert werdet zu eigenen Anliegen. Oder drittens, wenn ihr eure eigene Gebetsliste habt, dass ihr nicht einfach anfangt, loszurattern, die Gebete, sondern dass ihr euch zunächst in einem Bibeltext vertieft, wo Gott erscheint, eine Vision von Gott, wo davon berichtet ist, wie Gott gegenwärtig ist. Da gibt es viele Texte, Hesekiel, Offenbarung, Propheten, überall erscheint Gott, und wir können uns diese Bibeltexte vornehmen, sie verinnerlichen, und dann beten wir aus der Gegenwart Gottes heraus. Da entsteht eine besondere Gebetsatmosphäre. Die Bibel macht unser Gebet kraftvoll. Das hat die erste Gemeinde erlebt. Und auch wir werden diese Erfahrung machen, wenn wir diese Erfolgsformel beherzigen. Sie lautet: Gebet plus Bibel gleich geistliche Kraft. Amen. Ja, vom Beten haben wir gesprochen. Jetzt wollen wir beten, eine Gebetsgemeinschaft haben. Ihr könnt laut oder leise beten, und ich schließe dann ab. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater, dein Wort ist wie der Regen. Es fällt auf das Land und bringt dort Frucht. Dein Wort kommt nicht leer zurück, sagst du, und wir vertrauen darauf, auf diese Verheißung. Und wir bitten dich, dass wir kraftvoll beten können, auch durch die Hilfe deines Wortes, dass uns das immer wieder anregt, uns neu an dich zu wenden, auch ja, mit leeren Händen zu kommen und zu bitten, dass du uns füllst, Herr. Wir brauchen immer wieder deine neue Kraft. So hast du es eingerichtet, dass wir nicht für alle Zeiten stark und autonom sind, sondern wir sind schwach und brauchen immer wieder deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du uns dafür das Gebet gegeben hast, dass wir dort hinkommen können und auftanken. Und ich bitte dich für das Gebetsleben eines jeden von uns, dass du uns hilfst, da wirklich auch eng mit dir in Verbindung zu kommen, sodass unser Leben und unser Gebet Frucht bringt. Amen. Wir hören gemeinsam auf unser letztes Lied, Gnädiger Gott heißt es. Wir wollen aufstehen für den Segen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz für den Ausklang, und ich wünsche euch von hier vorne eine gesegnete Woche, gesegneten Sonntag und bis nächste Woche.